Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diversify, der Private Market Podcast. Heute begrüßt euch der Robin, aber neben mir sitzt der Hendrik. Hi Hendrik.
Hi Robin.
Freut mich sehr, euch heute willkommen zu heißen. Wir dachten, wir tauschen mal Rollen, aber nur fürs Intro, weil ich trotzdem ausgefragt werde, wie immer. Freut mich sehr, heute hier zu sein. Vorab natürlich unser Disclaimer. Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Und jetzt gebe ich mal den Ball ab an unseren Haupthost und den besten Moderator der Welt. Hendrik, du bist wieder dran.
Ja, vielen Dank, Robin. War super. Vielleicht, vielleicht solltest du es öfter machen. Genau, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Podcast. Starten wir wie immer rein mit unserem ersten Themenblock Aktuelles. Ihr kennt es. Es geht um BlackRock. Und zwar ist BlackRock so ein bisschen auf Shopping-Tour gewesen. Erst im Januar hat BlackRock den Infrastrukturinvestmentfonds Global Infrastructure für schlappe 12,5 Milliarden US-Dollar gekauft. Und nun kommt ein weiterer Kauf hinzu. Es ist kein Fonds, sondern es ist Preqin. Ein Datentracking-Tool, hauptsächlich für Private Equity und Hedgefonds-Transaktionen. Hat um die 200.000 Kunden. Ziel ist das so ein bisschen, oder was gemunkelt wird, dass BlackRock Preqin ins eigene Risikomanagement mit integrieren möchte, das Tool mit den ganzen Daten, was sie haben. Kaufpreis, schnappe 3 Milliarden Euro in bar. Robin, wie siehst du die Acquisition von BlackRock? War jetzt kein Fund, sondern tatsächlich so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen weiter diversifiziert das Unternehmen.
Gut, war ja nach Global Infrastructure Partners für irgendwie 12,5 Milliarden Dollar, eigentlich spucke billig, wo sie dazu gegriffen haben. Also für mich ist es schon ganz klarer, oder zeigt klar auf, wo die Strategie hingehen soll bei BlackRock. Weil jetzt erstmal, was ist denn BlackRock? BlackRock ist der weltgrößte Vermögensverwalter. Ich habe auch mal reingeschaut, also das sind Nummer eins, den weiß ich, aber was es bedeutet, finde ich immer sehr spannend. Die hatten bisher, kennen ganz, ganz viele aus dem ETF-Geschäft mit iShares, ja. Wahrscheinlich auch ein Großteil so in seinem Depot liegen, weil die von denen sind, haben zusätzlich auch noch so einen Datenservice, also mit Aladdin zum Beispiel, das ist ein Tool für Kapitalmarktprodukte.
Genau, da soll es auch mit reingehen, Preqin, die ganzen Daten.
Genau, da haben sie so als zweiten Geschäftsbereich, aber Hauptbereich ganz klar die Public Market Produkte mit ihren ETFs, haben auch ein bisschen Private Market Produkte und worauf ich gerade hinaus wollte, ist das Thema weltgrößter Vermögensverwalter, was heißt das, um das mal greifbarer zu machen. Ja. BlackRock hält einfach zwischen 1% und 9% an allen DAX-Unternehmen in Deutschland.
Das sind 40 Stück, ja.
Das sind 40 Stück. Also einfach, um sich mal ein bisschen klar zu machen, wie krass groß BlackRock ist. Und wie war so die Entwicklung von BlackRock? Durch den Fokus auf die ETFs und die deutlich höhere Beliebtheit von ETFs und Public Market Produkten bei Retail-Anlegenden, aber auch, also sie haben auch sehr viele institutionelle Kunden, ist der Bereich extrem krass durch die Decke gegangen, sind immer weiter gewachsen. Und ich spreche auch mit vielen Asset Managern, dass BlackRock nicht der Einzige, der einen starken Fokus auf ETFs hatte. Was sieht man bei ETFs? Jetzt sind, du hast mittlerweile, glaube ich, so 28-29% der Deutschen, jetzt mal beim Blick auf den deutschen Markt, die sind in ETFs, Aktienfonds, Aktien oder Anleihen investiert. Das heißt, es steigt immer weiter, ist eine schöne Entwicklung, nicht nur Fokus aufs Sparbuch, was top ist. Und sehr, sehr viele starten ja mit dem ETF, weil das absolut auch ein guter Weg ist, da zu starten. Aber das war BlackRock nicht der Einzige, der gedacht hat, okay, das ist ein Bereich, wo ich wachsen kann. Ist highly competitive, also gibt es viele Anbieter, die da aktiv sind am Markt. Was heißt es? Wenn es sehr viel Angebot gibt, gehen die Preise runter. Preise im Sinne von, ein ETF trackt ja einfach einen Index, das heißt, den Indexpreis kann man nicht drücken, sondern die Margen für die Asset Manager gehen runter. Das heißt, es ist ein hohes und dichtes Wettbewerbsumfeld, sodass da die Margen langsam erodieren. Der Markt scheint sich, also die Wachstumskurven schwächen sich ab, sagen wir mal so. Also gesättigt ist er nicht, aus meiner Sicht sollten deutlich mehr Menschen aktiver investieren.
Absolut.
Aber die Wachstumsraten schwächen sich ab. Und eine BlackRock, wie auch andere Asset Management Anbieter, die haben jetzt für sich entdeckt, okay, ich gehe stärker auch auf den Private Market. Und es macht strategisch auch absolut Sinn aus meiner Sicht. Es war bisher ja sehr, sehr schwierig, als Retail-Anlegender in Private und Alternative Market Produkte zu investieren, weil es einfach regulatorisch hohe Hürden gab. Dann LTIF haben wir auch sehr en detail schon darüber gesprochen, dass es eine Riesenchance ist jetzt, nachdem LTIF 1.0 jetzt nicht so gut war oder optimierungsbedürftig war, wurde das optimiert, das Framework, und seit dem 10. Januar 2024, also seit diesem Jahr, können Fonds mit dem LTIF 2.0-Label sehr, sehr einfach an Retail-Anlegende veräußert werden. Wir haben jetzt ja auch ein LTIF 2 bei uns. wo ich sehr, sehr happy drüber bin, wo ich schon gespickt habe, weil ich auch das Intro machen durfte, dass wir da später auch noch dazu kommen, als kurzer Sneak Peek. Und BlackRock hat es auch für sich entdeckt. Die haben gesagt, okay, ich bin stark gewachsen durch ETFs für Kleinanlegende. Jetzt möchte ich aber auch bei dem Trend, da stehe ich sehr, sehr fest dahinter, also ich als Robin bin der festen Überzeugung, das ist, was in den Kapitalmärkten passiert ist die letzten 5, 6 Jahre, das ist auch im Private-Markt. Ich weiß nicht, ob genau in dem Umfang, aber auf jeden Fall wird es ein sehr, sehr großer Trend sein, dass immer mehr Kleinanlegende, also Privatanlegende in Private-Alternative-Market Produkte investieren werden. Und das sieht man jetzt auch bei den Akquisitionen von BlackRock. Sie haben zum einen ein Analyse-Tool, also ein Tool mit sehr, sehr vielen Daten, eine sehr, sehr große Datenbank für alternative Investments erworben. Zum anderen sich Know-how, also ein Fundmanager für Infrastrukturinvestments eingekauft. Für mich sieht es halt klar so aus, dass sie sagen, okay, sie wollen ihr Produkt-Offering, das gerade einen sehr, sehr starken Fokus auf Public Market, speziell auf ETFs hat, wollen sie erweitern um Private Market Produkte. Und das auch, also sie haben schon Private Market Produkte und für mich ist es ja recht, kann man recht klar rauslesen, dass da auch mehr Musik spielen wird, es auch von der BlackRock. Das heißt, ich fühle mich da in der These bestätigt, dass sich da was tut, weil BlackRock auch nicht der Einzige ist. Ich glaube, dass da sehr, sehr viele draufsetzen. Was heißt es für Anleger? Es ist eine schöne Entwicklung, weil immer mehr Angebot an den Markt kommt im Private Alternative Bereich, nicht nur von einem, sondern von vielen Asset Managern. Und genau dasselbe, was auch bei den ETFs passiert ist. Je mehr Angebot, desto mehr Bekanntheit genießen solche Produkte und auch desto besser und kompetitiver sind die Preise. Und das ist auch so ein Thema, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Thema Adverse Selection. Mhm. Wenn das sehr, sehr viele machen, also ich denke, wenn 10 Asset Manager, die sehr, sehr groß sind oder selbst der größte der Welt, ich glaube jetzt nicht, dass da das zwingend Ramsch sein wird. Also es ist eine schöne Entwicklung für mich und zeigt für mich klar auf, um das in einem Satz zusammenzufassen, dass die Strategie von BlackRock sich jetzt auch verstärkt auf Private Market Investments fokussieren wird.
Ja, ich meine insbesondere, wenn sie jetzt wirklich 3 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um genau einfach einen Datenanbieter, der nur Private Market Daten trackt, zu kaufen, dann ist das schon ein Wink mit dem Zaunpfahl.
Voll.
Oder beziehungsweise da wird mit dem ganzen Zaun gewunken.
Meinst du, meine Analysetätigkeit oder meine Kompetenz war da gar nicht notwendig?
Deine Kompetenz immer notwendig. Aber genau was du halt sagst, also BlackRock hat einfach eine Riesengröße. Das ist auch immer sehr, sehr schwierig, sich das auch einfach vorzustellen. Ich meine, es gibt genug Dokus über BlackRock. Es gibt ja auch immer wieder die eine oder andere Verschwörungstheorie, dass BlackRock die Welt regiert.
Ja gut, wenn man so möchte. Also haben auf jeden Fall.
Genau, wenn man halt so viele Beteiligungen hat.
Exposure bei allem. Ist auch das Interessante, ne? Also wenn jetzt Hendrik und ich kaufen ETF von iShares, wo BlackRock dahinter steht, wer vertritt unsere Meinung? Weil zum Beispiel, da ist indirekt drin die Alphabet-Aktie.
Genau.
Da gehen ja nicht Hendrik und ich, die ja mittelbar beteiligt sind dahin, sondern uns vertritt BlackRock. Und durch das hat BlackRock ja so ein hohes Exposure und zusätzlich auch noch Direktinvestments. Das ist echt Wahnsinn.
Ich glaube, das ist den wenigsten tatsächlich bewusst. Also wenn sie in ETFs kaufen und iShares ist, glaube ich, mit einer, Top 2, oder ich weiß nicht so, ob es der beliebteste ETF-Anbieter ist, dass sozusagen darüber einfach in diese Firmen investiert wird. Ich glaube, das ist auch den wenigsten ETF-Anlegern bewusst, dass es genau so funktioniert.
Voll, voll. Und durch das gibt man noch mehr Mitspracherechte, gerade an diese Asset-Manager. Wenn da halt die Nummer 1 bist, hast du halt einfach qua Größe extrem viel Mitspracherecht. Ja. Das ist für mich, ich finde es schön, ich bin ein riesen Verfechter für Private Alternatives, für Retail und je mehr Angebot, desto besser. Und das zeigt ja ganz klar, weil da mit dem Zaun gewunken wurde, nicht nur mit dem Zaunpfahl, zeigt es ja auch ganz klar, dass sie in die Richtung gehen wollen. Also ich finde es eine tolle Entwicklung.
Ja, definitiv. Also stimme ich dir zu. Also ich meine, klar, es ist auch in die Branche, in der wir unterwegs sind, aber es kommt auf jeden Fall, was man so mitbekommt, deutlich mehr Tempo
in die
ganze Geschichte rein. Also jetzt im Vergleich zum Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, das war ja sozusagen alles irgendwie so ein bisschen in den Startlöchern, aber mittlerweile, gibt es ja sehr viele Asset Manager, die sich darüber Gedanken machen, ob es der richtige Weg ist. Von BlackRock.
Jetzt bin ich gespannt.
Kommen wir zum US-Wahlkampf. Ne? Donald Trump, Joe Biden im TV-Duell, ihr habt sicherlich auch.
Zu Blackout, das wäre es gewesen. Von BlackRock kommen wir zu Blackout.
Ja, das wäre eine gute Überleitung gewesen, da hast du recht.
Soll ich wieder übernehmen?
Wäre super, nein. Auf jeden Fall, ihr habt sicherlich gesehen, das TV-Duell oder beziehungsweise Memes oder Ausschnitte, Donald Trump versus Joe Biden. Man selber hat es gesehen, die Medien haben es auch bestätigt, Biden ging da als klarer Verlierer aus dem Duell. Es wird auch von einigen Seiten Ich war jetzt, glaube ich, sogar der Gouverneur von Texas, der auch gefordert hat, dass der Demokrat ist, dass Biden zurücktritt als nicht als Präsident, sondern einfach von seiner Kandidatur. Ja, man muss dazu sagen, leider, wenn man es neutral betrachtet, hat Trump dieses Duell wirklich ganz klar gewonnen. Also er ist klar immer das Trump'sche Niveau, das jetzt nicht sonderlich hoch ist, aber nichtsdestotrotz
war nicht angreifend.
Genau, er hat nicht angegriffen. Es war für seine Verhältnisse nicht wirklich unter der Gürtellinie. Also die PR-Manager im Hintergrund haben wahrscheinlich 35 Kreuze gemacht, als die Kameras wieder aus waren. Und der Biden ist einfach sehr, sehr, ja, sehr, sehr klar geworden, dass er oft Probleme hatte, Wörter zu finden, Sätze zu bilden, nicht das ausdrücken konnte, verbal, als das, was er wahrscheinlich ausdrücken wollte. Wie hast du denn das Duell verfolgt? Weil klar, wir reden ja nicht nur über die US-Politik, sondern da schwingt ja auch ein bisschen Wirtschaft immer mit,
wenn in den USA gewählt wird. Ja, ich fand es, also das ist sehr, sehr gut zusammengefasst. Man hat schon gemerkt, dass Biden nicht ganz bei sich selbst ist. Es wurde ja auch öfter, also sind jetzt beides nicht die Jüngsten, muss man dazu sagen. Biden ticken älter als Trump. Nichtsdestotrotz.
Genau, das vielleicht auch noch zur Ergänzung. Also wir reden einfach davon, dass Biden, wenn er die Amtszeit tatsächlich machen würde, 86 wäre.
Ja.
Trump 82, ist ein 4 Jahre Unterschied, aber
eine Amtszeit halt noch.
Muss dir halt überlegen, 86 Jahre am Ende der Amtszeit. Also das ist halt wirklich krass.
Ja, voll. Und das, also hat man schon gemerkt, man hat es ja auch so, ist nicht nur bei diesem Duell, TV-Duell so gewesen, sondern grundsätzlich auch in letzter Zeit, dass Bidens Verfassung jetzt nicht zwingend die beste ist, was, so wie du sagst, Hendrik, er ist halt auch schon in einem recht hohen Alter, in einem gesetzten Alter. Also für mich jetzt mal nüchtern betrachtet, es gibt wirtschaftlich natürlich immer für und wider und auch persönlich jetzt irgendwelche Präferenzen, aber ich finde, in dem Duell war klar Trump, Sieger war klar vorne, auch für mich. Was ein bisschen schade ist, weil unter der Amtszeit jetzt von Biden, was er geleistet hat, war jetzt nicht schlecht. Also die Wirtschaft hat sich gut entwickelt, es ist jetzt kein Krieg ausgebrochen, was ja bei den USA immer mal wieder drin ist. Von dem her, das war jetzt keine schlechte Amtszeit, aber das ist leider komplett runtergefallen aufgrund der Verfassung von Biden selbst.
Ich konnte es halt nicht artikulieren, also das ist ja sicher, stand sicherlich auf seinem Zettel drauf.
Voll, aber konnte halt nicht, so wie du sagst, nicht artikulieren, konnte halt gar nicht kommunizieren, was er denn alles geleistet hat und für was er steht, einfach weil er nicht bei sich selbst war. Da soll jetzt ja auch wohl irgendwie ein Unabhängiger noch prüfen, ob er überhaupt in der Lage ist und befähigt ist, weiter eine Amtszeit, also überhaupt anzutreten, wenn er dann gewählt werden sollte. Ist echt schade, auch sehr traurig. Ich finde, wie gesagt, er hat es nicht schlecht gemacht. Ich habe es auch mal angeschaut. Also jetzt einfach die letzte, der Vorgänger war ja Trump. Das heißt, so die letzten 96 Monate oder 4 Jahre war ja Trump und Biden Etappe. Also er ist Trump 4 Jahre und dann Biden nochmal 4 Jahre. Und was da passiert, jetzt mal Blick auf die Wirtschaft, also der Schwenk, war gut, kannst du nichts sagen. Also wenn du vor 8 Jahren investiert hast, cool, echt gut gelaufen. Trump sind die Equity-Märkte einen Ticken besser gelaufen, in Average 12%, bei Biden im Average 9%, nichtsdestotrotz auch 9%, sehr, sehr gut. Also an sich, das heißt, beides eigentlich nicht so schlecht. Schauen mir auch viele Researches und Analysten-Calls und sowas, höre ich rein, die Lage sind so ein bisschen wie immer gespalten, aber keiner sagt, jetzt ist super GAU, wenn jetzt Trump oder auch wenn Biden dann die Macht kommen sollte. Was für mich so der wesentliche Unterschied ist, ich glaube auch, bei einem Biden wird es eher wieder so stetig und würde so weitergehen. Bei einem Trump, der ist ja von der Person selbst eher wirtschaftlich motiviert und protektionistisch. Heißt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dafür steht er ja auch, dass er Steuern senken wird. Ist ja auch so steht ja klar auf seiner Agenda, dass es einer seiner Punkte ist, auch dass er da protektionistisch ist mit Strafzöllen. Das sind so Sachen, das unterscheidet sich von beiden. Was heißt es wirtschaftlich, was heißt es für die Märkte? Also im ersten Schritt eine Steuersenkung ist ja gut. Weil zum Beispiel jetzt in Deutschland die Einkommensteuer gesenkt wird, hat man auf einmal mehr Netto, kann mehr konsumieren. Oder auch für Unternehmen, wenn die Unternehmenssteuern gesenkt werden, haben die Unternehmen mehr Cashflow, können mehr Investitionen tätigen und weiter ihr Bruttoinlandsprodukt wachsen. Also von dem her, das ist top, das ist an sich ganz gut. Aber auf der anderen Seite das Protektionistische, das ist halt kritisch, gerade mit Strafzöllen. Weil was passiert? Du schottest dich immer weiter ab. Da gab es schon erste Schritte. Also gerade China ist ja jetzt nicht unbedingt der beste Freund. Und der Trump äußert es ja auch recht deutlich, dass er da weiter auf Konfrontationskurs gehen wird. Und da sehe ich halt ein Risiko auf Sicht. Also die Inflation ist ein bisschen schleppender als in Europa. Aber gerade wenn so Themen kommen. Also als Beispiel, Zinsen sinken. Super. Also Zinsen werden, nicht Zinsen. Steuern werden gesenkt. Super gut. Inflation ist eigentlich im Griff. Die Unternehmen investieren trotzdem nicht so viel, weil irgendwelche Förderprogramme oder so etwas auslaufen. Und der Konsum, also nur die Einkommensteuern gehen runter. Der Konsum zieht wieder volle Kanone an, weil jeder Bock hat zu konsumieren. Dann bist du sehr protektionistisch, das heißt, du kannst wenig importieren. Du hast aber selber nicht so viel Wirtschaftsleistung in den USA, wächst da nicht so schnell mit. Dann geht die Inflation wieder hoch. Und dann bist du wieder in dem Thema steigende Inflation, Zinserhöhungen etc. Und das ist so das Risiko, glaube ich, auf Sicht. Ich glaube, kurzfristig wäre Trump gut, auch einen eher positiveren Effekt als eine Wahl von Biden. Also wirklich persönliche Meinung von mir, da die Prognose. Aber ich glaube, auf Sicht ist ein Trump ja nicht zwingend so gut für die Wirtschaft. Aber das alles, also jetzt das alles mal, ja, also das alles jetzt mal gesagt zu haben, es ist klar immer schlecht, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert für die Börse. Also das ist immer schlecht, ein unvorhergesehenes Ereignis. Aber da lehrt auch die Historie. In aller Regel ist es gar nicht so schlimm. Also du hast ja irgendwelche Schocks, du hast irgendwie Ukraine, hast du jetzt ja, du hast den Iran, du hast ja immer irgendwas, du hast Corona etc. Aber in fast 99% der Fällen standen die Märkte, jetzt mal Blick auf den S&P 500, der ja die stärksten Unternehmen in den USA repräsentiert, nach 90 Tagen immer über dem Kurs vor dem Schock. Das finde ich auch immer ganz gut, wenn man sowas im Hinterkopf behält. Gab nur zwei Ausnahmen, sagen wir Pearl Harbor und ein arabisches Ölembargo, also wo es nicht der Fall war, dass nach 90 Tagen alles wieder höher war, sondern da hat die Wirtschaft wirklich gedreht. Ich glaube, egal wer von den beiden an die Macht kommt, klar, kurzfristig gibt es vielleicht Implikationen, weil es der Markt entweder gut oder schlecht sieht, wenngleich es ja immer vorher schon eingepreist wird. Es gibt immer viele Umfragen, aber ich glaube, auf Sicht macht es gar keinen so extrem großen Unterschied.
Ja, zumal du sprichst ja von unerwarteten Ereignissen. Also letztendlich läuft es ja irgendwo auf 50-50 raus.
Ja.
So klar ist ja tatsächlich dann auch niemand von den beiden irgendwie weg.
Absolut. Absolut.
Dementsprechend wird es ja auch nicht unerwartet, ne? Die Wahl ist schon ein bisschen länger angekündigt.
Ja, und es gibt ja immer die Hochrechnung. Also nur wenn jetzt zum Beispiel ganz klar wäre, okay, Trump gewinnt oder sowas. Mhm. Und dann, gewinnt doch Biden und dann kann Biden doch nicht Präsident werden und dann muss Backup und was weiß ich, das ist schlecht für die Börse.
Naja, klar.
Aber wenn es, so wie es halt immer ist, also wenn alles irgendwie erwartet wird, ist wie es jetzt mit den Zinssenkungen war, reden alle seit Ewigkeiten drüber und werden die Zinsen gesenkt, ja, was passiert? Nichts. Also es ist halt nur, wenn irgendwas Unerwartetes kommt. Wenn jetzt alle davon ausgehen, es passiert nichts, dann werden sie wieder erwarten, gesenkt, dann würde was passieren, aber sonst gibt es ja meistens keinen so riesen Impact. Und Fun Fact noch, das habe ich heute Morgen gelesen. Jeff Bezos, ne, der ist also mit Amazon. An Amazon jetzt ja die 2 Billionen Market Cap Marke geknackt. Also es ist auch in dem Club, ich glaube 5 Unternehmen gibt es, die das bisher geschafft haben auf der Welt. Nvidia ja auch dabei und bettelt sich da immer um Platz 1. Und der hat jetzt angekündigt, dass er gerne ein 5 Milliarden Paket von seinen Aktien, also als Gründer von Nvidia, veräußern will.
Amazon
veräußern will. Und da gab es auch so Fun Facts, dass er gehandelt wurde. Ja, vielleicht nimmt er das ja für seinen Wahlkampf, falls Biden ausfällt. Das finde ich auch ganz lustig.
Das wäre spannend, absolut. Also ich habe jetzt auch gerade auch drüber nachgedacht. Ich weiß auch gar nicht, ob sich Bezos in der Vergangenheit irgendwie geäußert hat zu Demokrat oder Republikaner, ehrlicherweise.
Ich meine nicht.
Also es gibt ja auch die Möglichkeit, es gibt ja zwar die zwei Lager, aber man kann ja auch in den USA als Independent
frei, kann sich aufstellen lassen. Ja, das wäre spannend, das wollte ich nur noch kurz einwerfen.
Ja, genau, es wäre tatsächlich auch meine Frage ein bisschen gewesen, ob wie denn deine Einschätzung ist, du als alter US-Politexperte,
mein Steckenpferd.
Ob die Demokraten nicht vielleicht wirklich ein bisschen gezielter nach einem neuen Kandidaten Ausschau halten sollten. Vor allem, wenn es jetzt sogar aus dem eigenen Lager kommt, ne?
Also ich persönlich glaube nicht, dass es nachhaltig wäre, wenn sie an beiden festhalten. Also wie du es sagtest, selbst aus dem eigenen Lager, wenn halt die Stimmen laut, dass die Kompetenz und auch ja, einfach der Zustand von beiden ihn befähigt, Präsident zu sein, selbst wenn er gewählt werden würde, wenn du da keinen Rückhalt aus deinem eigenen Lager hast, glaube ich nicht, dass es sonderlich gut für die Politik wäre und auch für die Wirtschaft wäre.
Ja.
Deswegen da aktiv nach vorne zu schauen, auch jemanden, der vielleicht noch danach noch 1-2 Amtszeiten überstehen könnte, einfach nur wegen seines Alters,
Ja, genau.
Wäre sicherlich sinnvoll.
Ja, zumal du dann ja aber auch wieder in Probleme läufst. Ich habe es heute Morgen im Handelsblatt Morning Briefing, glaube ich, tatsächlich gehört, dass es auch gar nicht so einfach ist, die Spendengelder, letztendlich sind diese ganzen Wahlkämpfe
also, ja quasi personalisiert,
genau, die sind halt auf Biden und Harris letztendlich. Also ich glaube, rein rechtlich am einfachsten wäre tatsächlich, wenn jetzt die aktuelle Vizepräsidentin antreten würde. Da streiten sich aber auch viele darüber, ob sie die richtige Kandidatin gegenüber Trump wäre. Vom Alter her wäre sie deutlich jünger auf jeden Fall als Biden. Aber das ist halt auch so ein Thema, was ja auch in Deutschland ja gar keine Relevanz hat. Also ja, klar, es wird immer wieder irgendwie Spendengelder, aber in den USA wird es ja
jetzt der Lobbyismus, da ist ja Wahnsinn.
Ausschließlich also diese Wahlkämpfe damit finanziert. Ja. So. Und ja.
Deswegen, vielleicht Bezos, Amazon-Anteile.
Ja, ich kaufe mir einfach selber den Wahlkampf. Ja. Das wär auch
ein neue Partei, Wahlkaufen, also Wahlkampf kaufen.
Das wäre ein wilder Flex auf jeden Fall.
Kann man mal machen.
Gehen wir weiter. Und zwar hat uns die Nachricht erreicht, dass im letzten oder im ersten halben Jahr 2024 58% des Stroms in Deutschland waren erneuerbare Energien. Was ja auf den ersten Blick hört sich das ja schon mal nicht verkehrt an.
Super, ja.
Ja, im Vorjahr waren es 52,8. Vor allem größter Beitrag Solarenergie, Biomasse, dann Wasserkraft und Offshore-Wind. Allerdings gibt es immer noch einige Experten oder sehr viele Experten, die betonen, dass man immer noch nicht genau weiß, wie sichert man das Ganze, wie speichert man das, wenn Wind oder Sonne mal nicht so da ist, wie es jetzt endlich da ist aktuell, wie kann man speichern, wie kann man die erneuerbaren Energien auch dann nutzen, wenn die Sonne nicht scheint. Das ist immer noch ein großes Thema, wo auch immer noch nicht wirklich eine Lösung für gefunden wurde. Robin, wie siehst du denn das ganze Thema? Also ist ja natürlich super politisch aufgeladenes Thema. Vor allem, wenn man jetzt Richtung erneuerbaren Energien schaut, wir haben einen grünen Wirtschaftsminister, der wird sich sicherlich freuen. Muss man natürlich aber auf der anderen Seite auch schauen, wie sehr freut es die Unternehmen, die eventuell einen höheren Preis dafür jetzt gezahlt haben in der letzten Zeit oder zahlen werden.
Also an sich, ich finde super die Entwicklung. Die ganze Welt, oder zumindest Großteile der Welt, haben sich ja ganz klar positioniert und gesagt, sie wollen grüner werden, sie wollen nachhaltigen und grünen Strom nutzen. Das Gute an dem Strom ist halt auch, er ist nicht fossil, das heißt, es ist unendlich. Wind, Sonne gibt's unendlich viel. Das heißt, eine super schöne Entwicklung, aber da muss man ein bisschen differenzieren. Dass ja die was, 58% waren es jetzt ja, also irgendwie ein Anstieg, ich glaube von 52 auf 58 oder
genau.
Prozent von letztem Jahr auf dieses Jahr, jetzt im ersten Halbjahr, also super Entwicklung. Weil da muss man unterscheiden, es gibt ja einmal Strom an sich, also Steckdose, Licht an, Licht aus. Aber es gibt auch das Thema Heizen, Heizkraft. Da sind wir erst bei 20%. Das muss man immer noch dazu sagen. Also klar, Strom gut, aber es wird immer noch nur 20% von der Heizenergie wird aus nachhaltigen Quellen gewonnen. Das ist auch noch was, was man, um es ganzheitlich zu betrachten, beleuchten sollte aus meiner Sicht. Und für mich ist es die größte Hürde jetzt bei dem nachhaltigen Strom, dass uns aktuell noch die Infrastruktur fehlt, dass du halt wirklich komplett umstellen kannst. Weil wie funktioniert so die Stromversorgung? Also die wenigsten haben, es gibt zwar teilweise 100% Ökostrom, also Ökostrom-Verträge, dass halt nur ökologisch und grün versorgt wirst, also von deinem Versorger. Du hast ja mittlerweile bei den Grundversorgern teilweise so Ökopakete, die Tarife. Aber nichtsdestotrotz, wenn halt diese 58% quasi aufgebraucht sind, weil es wird immer der, also von der Logik, es ist wie eine Börse letztendlich, und du hast irgendwie einen Tarif, dann Versorger, jetzt irgendwie hier, dein Versorger liefert dir den Strom, dann wird erst der günstigere Strom eingespeist in die Börse, Öko ist tatsächlich sehr, sehr günstig, weil die Energieeffizienz, das hatte ich auch gelesen vor ein paar Tagen, dass der Solarstrom, so Effizienz, die Höhe des Effizienzgrades, zwar eigentlich haben das Forscher erst gedacht, dass das irgendwie Richtung 2050 soweit ist, dass man so einen hohen Effizienzgrad hat aus Solarenergie, was ja Bombe ist. Also gerade so werden die und dadurch ist es günstig, das heißt, du kriegst günstigen Strom, weil Sonne scheint immer, kostet nichts. Die Module werden immer günstiger, es wird eingespeist, wird erst der genutzt, aber sind halt nur 58% vom Gesamtbedarf und dann musst du halt den teureren nehmen. Und jetzt zum Beispiel heute Berlin, knappe 20 Grad bewölkt, okay, ein bisschen gibt's vielleicht, nicht sonderlich windig, das heißt Windstrom gibt's nicht, aber so ein Gaskraftwerk kannst du anschmeißen oder ein Atomkraftwerk, da hast du ja da den Strom, den du rausziehst und der ist dann teurer, das heißt, da hast du ohnehin den Mix. Und dann noch ein Nachteil, weil der, das kann da nicht, kann nicht eingespeist werden, wenn keiner entsteht. Dann gibt es aber Tage, es ist irgendwie 30 Grad, super Sonne und windig. Dann gibt es extrem viel Strom, aber dann brauchst du ihn vielleicht nicht, weil wenn viel Sonne scheint, dann ist es meist auch hell. Das heißt, da hast du gar keinen so hohen Bedarf. Und die Infrastruktur aktuell ist noch nicht dafür bereit, dass du so viel Strom speicherst. Und ich glaube, um da nachhaltig ein Setup zu bieten, dass du wirklich komplett umstellen kannst und auch von diesem günstigen Strom partizipieren kannst, das dauert noch ein bisschen.
Also Infrastruktur meinst du Speichersysteme, genau. Dass der Strom so verteilt wird, dass er da auch ankommt. Ne? Also wenn jetzt offshore Schleswig-Holstein Strom erzeugt wird, dass der dann auch in Bayern ankommt.
Das zum einen, also einmal die Versorgung, wobei die Versorgungsnetze gibt's, aber du musst ja die einspeisen und dann liefern. Aber zusätzlich auch noch das Thema, weil die Strecke recht lang ist, aber auch, dass du, es gibt ja immer mehr, du hast ja Förderung, es gibt immer mehr Haushalte, private, die erzeugen ja Strom und haben auch einen Überschuss. Also erzeugen mehr Strom, als sie brauchen. Aber dann hast du vielleicht noch einen eigenen Speicher irgendwo. Aber wenn du jetzt nicht zum Beispiel für eine Stadt wie Berlin, die ja groß ist, wenn du jetzt jetzt irgendwie 30 Jahre nach vorne geschaut, jedes Haus hat verpflichtend Photovoltaik auf dem Dach.
Ja.
Alle speisen ein.
Ja.
Aber du hast keinen Speicher, dann bringt's nichts. Das heißt, du musst in der einfach Energieinfrastruktur, daran muss man arbeiten, dass man auch, wenn der Strom entsteht, den auch effizient speichern kann, einspeisen kann und dann den zur Belieferung nutzen kann, wenn es gerade eine Sonnen- und Windflaute ist. Weil das ist halt das Thema, Wind gibt es das ganze Jahr, aber jetzt gerade im Winter, wenn du einen höheren Bedarf hast an Strom, wenn du heizen möchtest mit Strom, da gibt es halt weniger Sonne, weil es halt einfach die dunklen Monate sind. Und daran liegt es auch noch, dass 20% nur über Strom erzeugt werden. Das heißt, es ist wichtig. Und auch Themen, wenn du Schwankungen hast in der Belieferung, wie jetzt gerade skizziert, keine Sonne, kein Wind, das ist halt vielleicht auch noch irgendwie, also Atomgas kennen wir zur Stromerzeugung, aber es ist irgendwie Wasserstoffkraftwerke etc., das ja auch eher grüner ist, dass halt da auch noch für Schwankungen und für Spitzen auch nochmal grüne Lieferanten oder Quellen schaffst. Also ist für mich noch wichtig. Und dann die Frage für Unternehmen, ist es gut oder schlecht? An sich, wenn wir mal da sind, es gibt ja immer mehr Unternehmen, die nutzen auch Förderungen, gibt es ja die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW, die fördert es irgendwie, zum Beispiel Wärmerückgewinnung oder so. Du bist ein Maschinenbauer und die Abwärme von den Maschinen nutzt du zum Heizen. Das nutzen ja viele oder haben mit Fördergeldern oder irgendwie vergünstigten Kreditaufnahmen sich Photovoltaik aufs Dach gepackt. Das an sich alles super, das heißt, sie haben immer mehr Eigenständigkeit. Jetzt gerade hängen die halt voll an der Stromversorgung. Ja. Weil viele haben auch im Kopf, Ökostrom ist teuer und der dreckige Strom ist günstig. Das ist gar nicht mehr so. Eigentlich ist der Ökostrom deutlich günstiger, weil.
Ja, das ist interessant, ja.
Weil du hast weil du hast bei den, wenn man sich da nicht all the time mit beschäftigt, weil gerade bei dreckigem Strom wird ja auch die Entsorgung etc. reingerechnet. Da ist ja, wenn die Sonne scheint auf dein Panel, wenn die Sonne drauf scheint, das kostet nichts, die Sonne. Aber wenn du halt irgendwie einen Atommüll entsorgen musst, dann haben wir einen eigenen Staatsfonds für Atommüll entsorgen.
Der auch gar nicht so schlecht performt hat, habe ich.
Ja, über 11 waren es, ne?
Ja, ja, tatsächlich.
Also der, klar, Side-Topic. das finde ich tatsächlich auch nicht schlecht.
Und das,
obwohl er tatsächlich immer ausschütten muss, ne, für die Einlagerung. Ja, ja. Okay. Also das ist wirklich gut, kann man nichts sagen. Anderes Thema.
Ja.
Und das durch das, dass halt mehr Kosten reingerechnet werden, ist es halt einfach teurer. Und wenn wir da eine geile Infrastruktur haben, die funktioniert, die Speicherung haben und für Spitzen auch irgendwie eine grüne Quelle haben, glaube ich, auf sich kann das schon gut werden. Aber muss natürlich noch sehr, sehr viel investiert werden. Und der Bereich Versorgung, Speicherung ist das eine und Erzeugung. Der andere ist natürlich auch, macht es Sinn, da überhaupt so viel drüber nachzudenken, wenn du sehr viel sanierungsbedürftige Bauten etc. hast.
Ja.
Das heißt, perspektivisch jetzt irgendwie Richtung 2050 oder sowas, komplett klimaneutral, dann musst du halt auch eine bessere Isolierung haben, dann müssen die Häuser ganz anders gebaut werden, dass du auch weniger Bedarf hast. Und ja, spannendes Thema. Aber an sich, deine Frage, finde ich gut, super Entwicklung, aber noch long way to go. Also speziell auch bei der Wärmeversorgung und bei Heizen mit Strom, da brauchen wir noch ein bisschen bessere Infrastruktur, insbesondere in der Speicherung.
Ja, absolut, absolut. Nee, super spannend. Nee, grundsätzlich, also lustigerweise ist mir dann tatsächlich auch direkt das nächste Thema eingefallen für dann in 2 Wochen wahrscheinlich wieder, nämlich Thema tatsächlich der Atomfonds, der ja auch tatsächlich irgendwie verwaltet wird von denjenigen, die irgendwann mal eventuell die Aktienrente machen sollen.
Ja.
Ist ein spannendes Thema. Da ist ja jetzt auch die FDP mit einem Vorstoß gekommen, dass man irgendwelche Depots, ist noch nicht genau definiert, weil es erst nach der Sommerpause irgendwie darüber gesprochen wird, für ja ein rentenähnliches Modell nutzen kann. Thema für vielleicht in 2 Wochen oder nach der Sommerpause, wenn es dann wirklich mal was ganz Konkretes mal da ist, weil bisher, ich habe mir das Reel angeschaut auf Instagram von Christian Lindner, da sagt er was und am Ende hat er nichts gesagt, was da kommt.
Aber das machen doch Politiker meistens so.
Ja, das macht er sehr gut. Macht er sehr gut. Aber Infrastruktur ist die Überleitung zu unserem zweiten
extra oft gesagt
Themenblock. Infrastruktur.
Ja.
Infrastruktur. Und zwar hast du es eben gerade schon angekündigt. Wir haben ein neues Produkt auf der Plattform. Wir haben schon öfter hier im Podcast drüber gesprochen. Nun ist es endlich da. In der App, live und in Farbe und man kann Geld investieren. Und zwar haben wir in der vergangenen Woche einen Infrastrukturfonds der UBS gelauncht. Ist ein LTIF. Robin, mach doch mal eine kurze Einleitung, Short Pitch. Was ist das für ein Fonds, der es jetzt endlich auf unsere Plattform geschafft hat?
Sag ich mal, einen emotionalen Fonds wieder, dass man, also den emotionalen Pitch, das ist ein Fonds, mit dem kann man in die Umwelt um sich rum, in die Welt um sich rum investieren. Mhm. Hat verschiedene Schwerpunkte. Einer davon ist Energiewandel.
Überraschung.
Das heißt Investments in die Energiegewinnung, sprich Solarparks, Windparks. Dann das Thema Transport, also wie viele in die Arbeit kommen, über eine Straße, also Investments in Straßen, über Schienen, Investment in Schienennetze, Investments in Brücken, ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich, mindestens genauso spannend, sind Digitalisierungsthemen, wie jetzt irgendwie Rechenzentren, Glasfaserausbau. Das heißt, was ist Infrastruktur? Man investiert in die Welt, wie wir sie kennen, und kann aktiv investieren in den Wandel dieser Welt und verschiedene Trends. Und warum ich persönlich Infrastruktur so spannend finde, also zum einen, das kennt bestimmt gleich, nehme ich mal vorweg, weil da rede ich immer drüber. Ich finde es halt toll, weil es so greifbar ist. Es ist eines der wenigen sehr, sehr greifbaren Investments aus meiner Sicht. Jetzt mal losgelöst von der Eigentumswohnung.
Ja.
Aber es ist sehr, 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 sehr greifbar, weil es halt wirklich die Welt um einen rum ist. Und man kann halt wirklich in Sachen investieren, die einen Purpose haben und die auch langfristigen Trends folgen.
Ja, vielleicht da auch nochmal direkt, also du investierst ja nicht in die Unternehmen, die irgendwas in der Baubranche machen, so wie wenn du jetzt ein ETF oder eine Aktie irgendwas in der Richtung holst, sondern
in die Projekte.
Du investierst direkt in diese Projekte rein.
Genau, also jetzt der des Infrastruktur Opportunities, ein Luxemburger Fonds, ist auch wieder ein Multi-Manager, sogenannte Multi-Manager. Das heißt, die investieren in Fonds, die Infrastrukturprojekte managen. Aber es ist nicht so, dass du ja in irgendeinen Bauträger oder so investierst, sondern es ist wirklich ein Projekt. Also wird irgendwie Geld eingesammelt, Equity eingesammelt, um Schienennetze zu bauen als Beispiel. Oder als gerade Thema Energiewende, Strom aus erneuerbaren Energien in Solarpark oder halt auch irgendwie ein Speicher. Hatte ich ja gesagt, dass es vielleicht wichtig sein könnte.
Absolut.
Oder auch Öl, Gas. Das wird es ja trotzdem noch geben. Ist ja nicht weg, wenn jetzt irgendwie viel Solarenergie entsteht, halt Pipelines. Also total spannend. Da investierst du rein.
Genau. Allerdings auch nicht nur, wenn die Leute jetzt gerade Fragezeichen auf der Stirn haben, nicht nur die deutsche Schiene, sondern es ist ein globaler Fonds.
Es ist ein LTIF, also ein Fokus Europa, sprich über 55% dieser Projekte sind in Europa. Zusätzlich der zweite Kernbereich ist Nordamerika, wo rein investiert wird von den Stages, auch bei Infrastruktur immer good to know. Es gibt verschiedene Fields, heißt es, verschiedene Stadien eines Projekts. Das ist Greenfield oder Brownfield. Greenfield, das sagt man auch oft so, da habe ich ein Haus gebaut auf einer grünen Wiese.
Genau.
Greenfield, das heißt, da war noch nichts. Also zum Beispiel, du hast eine Idee. Ich habe jetzt eine Wiese in Brandenburg gekauft und da baue ich jetzt einen Solarpark hin. UBS gibt mal Geld über den Fonds, den du investiert hast. Das wäre Greenfield. Und Brownfield wäre, okay, da ist ein Solarpark. Aber du hast ja die letzten 5, 6 Jahre ist die Effizienz und der Wirkungsgrad dieser Anlagen hat sich enorm verbessert und sagt, okay, ich nehme das Projekt, aber tausche halt die Panels aus. Ich meine, die Infrastruktur und sowas steht alles schon, aber ich tausche halt die Panels an sich
aus, dass
ich eine höhere Energieeffizienz habe oder mache den größer und das ist dann Brownfield, also eine Weiterentwicklung, wo es was gibt. Fokus von diesem Fonds ist Brownfield und weniger Greenfield, weil das Risiko einfach geringer ist, besser planbar ist.
Ja.
Genau.
Also ganz einfach zusammengefasst, Greenfield, Neubau, Brownfield, Modernisierung.
Sanierung und Modernisierung oder Erweiterung.
Sounds gut. Dann erzähl doch nochmal ganz konkret. Also ab 1.000 Euro, wie man es kennt bei Now.
So sieht's aus. Wir haben gestartet letzten Donnerstag, haben jetzt 3 Monate. Also wie läuft es auf? Das ist ein neuer Fonds, der neu aufgesetzt wird. Auch gut zu wissen, die UBS ist jetzt nicht der erste Fonds, den die machen. Die machen das schon seit 20 Jahren.
Schon ein bisschen länger,
Das Infrastrukturteam, die haben auch knapp 9 Milliarden US-Dollar schon in Infrastrukturprojekte investiert, über 140, meine ich.
Ja.
Bin ich schlecht vorbereitet, keine Notizen, aber ich meine über 140 Projekte. Also Vorinvestments schon gemacht,
Co-Investments.
Und Co-Investments gemacht in Infrastrukturprojekte. Also ein erfahrener Manager, den wir wieder an unserer Seite haben. Wie läuft das auf so ein Fonds? Also wie läuft das ab? Die haben erstmal sich alle Genehmigungen eingeholt für das neue Setup von diesem Fonds unter dem LTIF 2.0 Rahmenwerk, was es auch zugänglich macht für den Retail-Zielmarkt, also jetzt rein MiFID-mäßig für Kleinanlegende, was im ersten Schritt wichtig war. Und dann waren alle Unterlagen fertig, der Fondsprospekt, die ganzen Basisinformationsblatt etc.
Ja.
Das ist alles fertiggestellt worden. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine Pressemitteilung gemeinsam, die ging raus. Dann haben wir gesagt, okay, wir launchen das jetzt letzten Donnerstag. Jetzt geht's erstmal 3 Monate. Also die UBS selbst hat auch einen nennenswerten 2-stelligen Millionenbetrag committed, der investiert wird in diesen Fonds, um die ersten Projekte aufzubauen. Und wir haben parallel auch unsere Plattform geöffnet, dass man jetzt auch schon Zusagen machen kann, um in diesen Fonds zu investieren. Jetzt die ersten 3 Monate wird das Portfolio aufgebaut.
Ja.
Die UBS, das habe ich auch gesehen,
ja,
haben schon ein relativ volles Buch, sogenanntes Warehousing. Also die haben viele Deals. Die sagen, die könnte ich auch in andere Fonds geben, aber die habe ich mir schon reserviert für den Fonds, dass relativ schnell das Fondsportfolio aufgebaut wird. Das machen die jetzt mit ihrem Kapital, die ersten 3 Monate. Und dann die erste Fondsbewertung von diesem Portfolio findet statt zum 30.09. Und zu diesem 30.09. wird dann auch das Kapital von der Nao-Community allokiert, in den Fonds investiert. Und dann gibt es wieder, also kennt man auch schon von Private Equity bei uns, wird dann, also der September Net Asset Value wird einen Monat später veröffentlicht. Und dann unser Geld fließt aber am 30.09. schon rein. Den Monat später, wenn der Net Asset Value veröffentlicht wird, dann werden die Anteile ins Depot gebucht.
Also Wertentwicklung einmal im Monat wird sie veröffentlicht. Warum sollte ich denn in einen Fonds investieren, der eigentlich noch gar keinen Track Record hat?
Da setzt er auf den Asset Manager. Also das ist jetzt, deswegen hatte ich das auch so klar gesagt, das ist ein sehr, sehr erfahrener Asset Manager. Und das heißt, wenn es jetzt der erste Fonds von denen wäre, dann würde ich mir auch Gedanken machen. Das ist ein sehr, sehr erfahrenes Team. Und die haben schon sehr, sehr viele ähnliche Fonds gemacht. Und es ist einfach nur eine neue Struktur. Was ist ein positiver Effekt? Also gerade bei den neueren Fondsstrukturen bist du in so einer sogenannten Seeding-Tranche.
So eine Aufbauphase.
Genau, in einer Aufbauphase, wo die Fees vergleichsweise günstiger sind. Bei uns, Thema Fees, wir nehmen ja immer upfront was und dann auch, also keine laufenden Kosten und dann auch bei einem Verkauf des Investments die 2% für einen Einstieg pauschal und 0,79 beim Verkauf, nichts laufend.
Was nimmt die UBS?
Laufende Kosten, ich meine unter 1% sind es wieder bei dem. Also auch sehr, sehr attraktiv. Wir haben ja 0,69 bei Private Equity. Ich meine, hier haben sie eine ähnliche Kostenquote wieder gewählt. Von dem her, wir sind gerade noch hin und her, welche Tranche es bei uns wird.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall unter 1%. Also da wirklich schöne Kostenquote, also sehr, sehr angenehm für die Anlegenden. Gibt es auch keine Extra-Fee von uns. Wenn ich ihn kaufe, also jetzt nochmal skizziert, du startest bei uns, investierst, ist vielleicht auch vom Prozess ein bisschen befremdlicher, weil normalerweise haben wir eine sehr, sehr kurze Prüfung, rein regulatorisch, durch das, dass ja ein LTIF 2.0 ist, müssen wir ein bisschen mehr Fragen stellen, das ist regulatorisch so vorgegeben. Das heißt, das wird vielleicht den einen oder anderen wundern, ist aber Regulatorik, nicht weil wir neugieriger geworden sind, aber es ist jetzt, ja, also dauert trotzdem irgendwie nur 2 Minuten, aber
genau, es gibt einen Fragebogen am
sogenannte Geeignetheitsprüfung.
Geeignetheitsprüfung, bevor ihr investieren könnt, hat einfach, wie Robin gerade schon sagt, einen rechtlichen Hintergrund.
Genau. Und dann, wie läuft es genau ab? Also ihr investiert zum Beispiel, seid dann ab Ende September am Start und investiert, partizipiert dann an der Entwicklung. Die Anteile werden wie immer ins Depot gebucht, also euer Depot, das bei der Baderbank geführt wird.
Anteile 1.000 Euro und jeweils und normalerweise investierbar wäre der erst ab
50.000.
Okay.
Genau.
Also obwohl, tatsächlich auch immer sehr interessant, obwohl LTIF ja sagt, man könnte theoretisch ab 1 Euro machen.
Die Regularien,
also das
Framework.
Das Framework LTIF sagt, ab 1 Euro hat sich die UBS auch dafür entschieden, nicht das zu machen, sondern die 50.000.
Ja, das ist spannend, weil du hattest ja früher unter LTIF 1, deswegen wurde das ja so bemängelt, ne? Von den Asset Managern gab wenig Fonds, da hattest du ja Minimum Vermögen investierbar, 500.000. Und Minimum Investment pro Fonds 50.000. Macht kein, also haben sehr, sehr wenige Asset Manager angeboten, LTIF 1. Jetzt kommt LTIF 2. Immer noch 50.000. Naja, aber dafür gibt es ja uns. Ist ja auch schön, dass wir da eine Daseinsberechtigung haben, dass wir es ab 1.000 anbieten können. Genau, also du investierst Ende September. Was passiert dann weiter? Ich hatte schon skizziert, erst die Gelder der UBS, dann auch noch die Gelder von euch, uns, die reinfließen. Und dann wird das Portfolio, weil es ein neuer Fonds ist, ja erstmal aufgebaut. Das heißt, du musst erstmal deine Windparks kaufen, kaufst erstmal deine Stromleitungen, du kaufst erstmal deine Rechenzentren, dann kaufst du mal noch ein bisschen Schienennetz und eine Brücke kaufst du dazu, eine Autobahn und dann hast du das irgendwann. Und deswegen ist der auch geblockt, weil du es erstmal aufbauen musst, dein Portfolio. Und dann nach 3 Jahren kann dann das erste Mal veräußert werden. Es kann quartalsweise investiert werden, also immer 30.09., 31.12. Du kannst alle 3 Monate investieren über die ganze Zeit. Aber erstmals verkauft kann 3 Jahre, also verkauft werden kann 3 Jahre, nachdem die ersten externen Gelder reinfließen. Das heißt am 30.09.2027. In der sogenannten Lock-up-Period ist es am Anfang.
Ja.
Weil der ist erst geschlossen für die ersten 3 Jahre, um das Portfolio aufzubauen. Und dass es alles sich entwickelt, was auch Sinn macht, weil einfach nur als Beispiel, du kaufst, jetzt gerade bei Brownfield, haben wir gelernt, was es ist, ich kaufe jetzt einen Solarpark und ich kaufe einen Bahnhof, das wäre ja auch cool. Ich kaufe einen Bahnhof. Also,
na, jetzt rede ich Monopoly.
Ja, jetzt mal Monopoly, jetzt mal Monopoly. Ich kaufe einen Bahnhof. Ich weiß gar nicht, ob den privat. Nee, was ist nicht ein privater Hand? Ein Flughafen ist oft ein privater Hand. Ich kaufe einen Flughafen. Der Flughafen, der ist ganz ramschig. Also ganz, ganz ramschig. Den kaufe ich, aber den gibt's schon. Fliegen auch welche. Finden aber die ganzen Airlines nicht so cool, weil der ramschig ist. Da hat's Schlaglöcher am Rollfeld. Mag ja keiner.
Können wir auch ein sehr gutes Beispiel nehmen. Und zwar die ganzen Flughäfen, also die meisten der Flughäfen in Griechenland wurden von Fraport gekauft tatsächlich. Und die waren alle Schrott.
Siehst du. Und Fraport hat's sehr, entwickelt.
Und die haben jetzt alle entwickelt, genau. Das sind aber auch direkt ein Beispiel aus der realen Welt.
So sieht's aus. Wobei das halt wieder nicht Private Equity wäre. Also oder nicht Private, also Private Invested Alternative, weil es ja ein Börsengehandels-
und hast du auch wieder recht. Auch wieder recht.
Na gut, nichtsdestotrotz. Also kauft irgendein Projektentwickler wie Fraport oder ein Betreiber
Wie Fraport, ähnlich machen.
Der nicht an der Börse ist, wo man normal nicht investieren kann. Das ist einfach ein Infrastrukturentwickler und auch nicht Betreiber, sondern einfach nur Infrastruktur. Der kauft den letzten griechischen Flughafen, der noch nicht Fraport gehört. Der ist aber auch ramschig. Wie gesagt, Schlaglöcher im Rollfeld, hat keine Fluggastbrücken, sondern nur Busse ohne Klimaanlage.
Du wirst hochgehoben zum Flugzeug.
Genau, mit einer Leiter, muss die Koffer selber reinmachen. Nee, alles ungeschickt, den kaufst du, jetzt habe ich fast den Faden verloren, aber ich habe ihn jetzt wieder. Den kaufst du, worauf ich hinaus wollte, du kaufst den, also erst eine Anbahnungsphase. Du machst die Verhandlung, dann steigst du da ein, es dauert ein paar Monate, machst die Due Diligence, dann bist du eingestiegen, dann machst du erstmal beauftragst irgendjemand, der dein Rollfeld neu betoniert. Mhm. Dann baust du in das machst ein zweites Terminal noch, machst deine Klimaanlage rein, dann holst du dir noch schön Kooperation mit Heinemann und Mövenpick, kannst du immer schön ein Sandwich essen, danach Parfüm kaufen. Das hast du alles entwickelt. Und es dauert eigentlich ein bisschen, dass du da Werte schaffst. Ja. Aber irgendwann, in 2,5 Jahren, ist es ein sehr beliebter Flughafen. Hat alle abgelöst, selbst die Fraport-Flughäfen. Dann ist der sehr viel wert, sehr viel Traffic, ganz viele Airlines. Jede Airline will da landen, alle in Griechenland. Und dann gehst du in den Verkauf. Und dann macht es auch Sinn, den Fonds wieder zu öffnen für Verkäufe, weil du ja erstmal dein Portfolio aufbauen musst. Und Infrastruktur ist jetzt kein so Rockstar-Investment, ist eher so ein stetiges. Du bist negativ korreliert meist oder jedenfalls eine sehr, sehr geringe Korrelation zum Kapitalmarkt. Woran liegt es? Jetzt wieder zu dem Solarbeispiel. Corona, Frühjahr 2020, Märkte brechen ein. Was macht die Sonne? Ist nicht eingebrochen, hat weiter gescheint. Sonne scheint weiter, es wird immer noch Energie erzeugt. Sogar der Bedarf an Energie ist ja gestiegen, weil alle daheim rumgelungert haben, mussten. Und von dem her war es gut diversifikativ für dein Portfolio. Und das ist auch der Charakter von Infrastruktur. Du hast bist entkoppelt im Wesentlichen vom Kapitalmarkt. Im Wesentlichen muss man mal sagen, weil es ein sehr, sehr breites Feld ist. Du kannst es nicht zu 100% garantieren, aber im Wesentlichen bist du entkoppelt. Du hast meist Cashflow-starke Investments, wenn du jetzt eine Straße hast, bei der du Maut bekommst. Und das ist so der Charakter, Zielrendite 8-10%. Ziemlich gut.
Nach Kosten.
Nach Kosten. Also nach unseren Kosten, nach den 2% Upfront 0,79. Wir weisen bei uns aus zwischen 7,5 und 9,5. Also die Range. Nach Kosten. Das heißt, solide Zielrendite. Und halt recht wenig korreliert mit dem Kapitalmarkt. Es hat auch so ein, vom Risikogehalt eher konservativer als jetzt ein
Genau, aber was du sagst, es gibt dann so einen gewissen Yield nach den 3 Jahren, also Ertrag auf Deutsch.
Also ein Yield, genau. Also die Rendite, die teilt sich auf, das die Gesamtrendite, also die vor unseren Kosten von 8-10%. Und davon ist ein Yield, also ein Ertrag sind 3,5%, die angestrebt sind. Der wird generiert aus gerade Cashflow, also aus Einnahmen aus diesen Projekten. Und bei der Tranche, die wir jetzt anbieten, wird thesauriert. Warum? Weil es ja Sinn macht, es zu reinvestieren. Du hast einen Zinseszinseffekt, den Compounding-Effekt. kennst ja auch bei einem ETF, das ist der ausschüttende ETF, meistens keinen so guten Return, also auch einen guten Return hat, aber nicht so gut ist, wie der, bei dem die Renditen tesoriert werden und nicht ausgeschüttet werden oder die Dividenden nicht ausgeschüttet werden, weil du den Zinseszinseffekt nutzen kannst. Und es macht absolut Sinn, wenn du gerade ein Portfolio aufbaust.
Für wen ist denn der Fonds geeignet?
Als juristisch, weil wir eine Geeignetheitsprüfung machen, das ist ein illiquides oder semi-liquides Investment. Also man sollte einen eher mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben. Also Klammer auf, sollte man immer haben, wenn man Geld anlegt, Klammer zu. Also auch wenn man Aktien investiert. Eine gewisse Risikotragfähigkeit haben. Also schon, es muss jetzt nicht super, also zockermäßig muss man nicht unterwegs sein, aber eine gewisse Risikotragfähigkeit muss man haben. Aber an sich, für mittelfristig orientierte Anleger, die auch mal ein bisschen Abwechslung zum Kapitalmarkt suchen, da schon Exposure haben, ist geeignet. Das ist so die juristische Antwort, also gemäß Geeignetheitsprüfung. Und ansonsten, alle, die ihr Portfolio ein bisschen breiter aufstellen wollen. Und ja, also ganz klar, es sollte jetzt nicht sein, was man die nächsten Tage braucht. Da ist ein Geldmarktvorbesser oder ein Sparkonto, ein Termingeldkonto. Aber wenn man sagt, ich bin kapitalmarktaffin, ich habe da Lust drauf, würde irgendwie gern mal ein bisschen in andere Bereiche reinschauen, das ist ja die Riesenchance durch LTIF, dass man auch mit kleineren Beträgen, speziell über unsere Plattform, auch mit kleineren Beträgen die ersten Erfahrungen sammeln kann bei anderen Investments.
Ja, was würdest du jetzt so, komm, mach mal ein Beispiel, zu deinem Bruder sagen, der sagt, ey Robin, ich lade mir jetzt die App runter, ich schau rein, sehe Private Equity ist Private Market, da kriege ich ja 14%.
Hat er witzigerweise jetzt erst gemacht, aber ja.
Und dann schaut er sich den Infrastrukturfonds an, es steht bei uns, hast du ja gerade gesagt, bei 9% Zielrendite. Ist ja ein kleiner oder feiner Unterschied. Warum sollte er sich denn beide Investments ins Portfolio holen?
Dann frage ich Nico. Was heißt Nico, mein Bruder? Nicht einfach einen random Namen, einen fremden Namen sagen. Ich sage, Nico, warum hast du Aktien und Anleihen? Ich sage, ja, ich will ja nicht nur Aktien haben, ich will auch noch was anderes haben, mit einem anderen Profil, mit einer Diversifikation, andere Assetklassen. Sage ich, genau. Und das bei einer Anleihe hast du natürlich auch weniger Rendite als bei einer Aktie, aber ein anderes Profil. Genauso ist es auch anders bei Private Equity und bei Infrastruktur. Das ist eine ganz andere Charakteristik von Investments. Und das Schöne bei Infrastruktur ist, du investierst in einen Trend. Ah, das war das, was ich vorher noch sagen wollte, wo ich mit meinem Flughafenbeispiel den Plan verloren habe. Du investierst ja in Trends. Du hast ja wirklich Themen, die sind wirklich gesellschaftlich gewollt.
Ja.
Also du willst Digitalisierung auch politisch gewollt. Du hast auch teilweise politische Abnehmer oder recht häufig. Oder der Wandel, also die Energiewende und so Sachen. Und das ist ganz spannend. Es ist halt einfach noch ein weiterer Baustein, hat andere Profile, zum Beispiel ein Yield. Aus einem Private Equity Fonds kriegst du keine Zinsen raus. Bei dem Infrastruktur ist in der Aufbauphase auch nicht, aber perspektivisch kriegst du da Ausschüttung laufend raus. Du hast ganz andere Profile, ein ganz anderes Risikoprofil, ein Cashflow-Profil. Das ist einfach, um sich breiter aufzustellen. Und klar, also jetzt, warum sollte ich was anderes kaufen? Du, ich kann auch mein gesamtes Kapital in GameStop legen. Kann ich. Roaring Kitty postet wieder und dann geht's ab.
Oh, der hat jetzt was Neues gemacht, habe ich heute gelesen.
Ja, habe ich auch gelesen. Mit Tierspielzeug und Tiernahrung.
Ja.
Vor allem, der hatte richtig, da war ich heute überrascht, der hat ja richtig viel Kohle. Das wusste ich gar nicht.
Ja, dem gehören jetzt irgendwie 8% in dieser komischen Firma.
Was, Chewy? Oder wie heißt es?
Chewy heißt die.
Chewy, ne?
Aber wurde gegründet vom GameStop-Gründer.
Ja, habe ich auch gelesen.
Also irgendwas,
Naja.
Haben die da unter der Decke.
Ja, ich finde, ich war trotzdem überrascht, wie viel Kohle der hat.
Ja.
Hast du gesehen, da gibt es auch eine Doku drüber.
Mhm, gibt's auch eine Doku. Okay, hast du sonst noch irgendwas zu unserem Infrastrukturfonds, was die Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt wissen sollten?
Ich habe ein Angebot. Ich habe nämlich also zum einen kann man mich immer sehr, sehr gerne kontaktieren, aber ergänzend haben wir am
8. Die Telefonnummer ist.
Das machen wir nicht. Nee, und wir haben am. Aber ja, aber gerne eine E-Mail schreiben oder auf Social Media oder sonst wo schreiben. Wir haben am 18. Juli.
Korrekt.
Haben wir ein Event in Berlin bei uns im Office, in Berlin Mitte. Und fängt 19 Uhr an, du korrigierst mich, würdest du eh machen wahrscheinlich, fängt um 19 Uhr an, am 18. Juli und da bin ich gemeinsam mit der Ann-Kathrin von der UBS auf der Bühne, so einen kleinen Fireside-Chat, nachdem ich kurz ein Intro mache, bisschen was über den Markt erzähle, haben wir einen Fireside-Chat zum Thema Infrastruktur, also einmal das große Ganze, was ist eine Infrastruktur, haben wir jetzt heute schon viel drüber gesprochen, das heißt, ihr habt einen Informationsvorsprung. Und dann reden wir noch all the time drüber, wie denn der Fonds genau aussieht und strukturiert ist, den wir bei uns anbieten.
Ja, und vor allem nochmal so ein bisschen Hintergrund, ne? Wie kam die UBS drauf, das mal zu machen? Warum findet Infrastruktur auch oft den Weg in institutionelle Portfolien oder von Family Offices? Einfach mal so ein bisschen komplett die Anlageklasse beleuchten. Dazu Sushi, Wein
und Wasser.
Alkoholfreie Getränke natürlich auch. Und Bier. Super. Ja, dann sind wir soweit am Ende der Folge. Vielen Dank, Robin, für den Input.
Hendrik, hat Spaß gemacht.
Wie immer ein innerliches Blumenpflücken mit dir. Ein
inneres Delfinschwimmen war es.
Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail an hello@investnow.com oder auf Social Media. Wir sind da, beantworten eure Fragen. Und dann, Robin, wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ebenso. Freue mich drauf. Bis dann.
Ciao.